Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 72. Proharesis oder der moralische Charakter des Menschen. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute sprechen wir mit euch über ein Thema, was Alex uns mitgebracht hat, und zwar die Proharesis. Hallo Alex, wie geht's dir denn?
Hi. Oh ja, ganz gut. Ein bisschen müde heute Morgen. So, das ist wahrscheinlich irgendwie so diese Herbstmüdigkeit, die sich bei mir einstellt. Ich träume schon davon, über Silvester nach Südfrankreich zu fahren, weil da das Licht wieder anders ist als hier.
Oh, wie schön. Ja, wo seid ihr da?
In so am Mittelmeer in Richtung spanische Grenze, also ziemlich weit unten. Sind wir auch das erste Mal. Wir sind sonst immer so im Mündungsdelta der Rhone in der Camargue. Aber jetzt haben wir uns mal was anderes rausgesucht. Aber bin mir sicher, dass es da auch sehr schön ist.
Camargue, das sind die wilden Pferde, oder?
Ja, ja, genau. Diese weißen Pferde mit diese romantischen Bilder.
Ja.
Aber sehr, sehr schön. Kann ich auch nur empfehlen. Also insbesondere auch im Januar ist das wirklich toll da unten. So, das habe ich jetzt mehrfach hintereinander wirklich sehr, sehr schöne Einstiege ins Jahr gehabt. Und teilweise auch richtig warm. Also wo man hier lange warten muss, gibt es da unten schon den Frühling.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es da noch so warm ist, ehrlich gesagt. Aber
ja, es kann auch mal anders sein. Ich bin auch mal angekommen, da waren die Sümpfe eingefroren. Aber oh. Wie die Natur halt so ist.
Ja, schön.
Ja, gut. Also du fragtest ja nach der Proharesis. Warum das denn eigentlich? Ne, weil wir haben ja jetzt in den letzten Folgen uns viel schon mit der personalen Entwicklung in der Stoa beschäftigt. Also so der Frage, wie die Stoa drauf guckt, wie man in letzter Konsequenz zum Weisen wird. Ne? Und damit halt auch die Eudaimonia im Leben Einzug hält, die Ataraxia und all die positiven Dinge, die Homologia, ne, was man sich da so wünscht. Und da steckt ja auch nicht nur Entwicklung drin, sondern in gewisser Hinsicht auch, sagen wir, würde man bei der Stoa wahrscheinlich auch formulieren, Tugend als moralischer Charakter, der sich da entwickelt.
Auf jeden Fall, das Besserwerden, ne? Das stoische Besserwerden ist eben einen exzellenten Charakter entwickeln.
Genau, und das, was wir ja bisher so in der Entwicklungstheorie gesehen haben, ist, dass wir, nachdem wir von einer unbewussten Phase in eine bewusste Phase kommen, dass wir so Stufen durchlaufen. Und da könnte man ja so platt sagen, naja, wir sehen halt immer mehr von unserem Leben. Ne? Wir sehen nicht nur unsere Antriebe, sondern wir sehen auch die Rollen in unserem Leben. Wir sehen unsere Eigenschaften und Fähigkeiten. Wir lernen zu balancieren. Wir lernen auf uns zu gucken, aber auch auf andere zu gucken und so weiter. Ne? Das klingt ja auch alles schön, wo man sagen kann, also mehr sehen heißt auch irgendwie nachher bessere Entscheidungen treffen. Und dann könnte man natürlich irgendwie auch sagen, ja, ist das jetzt nur eine quantitative Sache? Also wird irgendwie durch mehr etwas qualitativ besser? Und da könnte man so drauf gucken und sagen, irgendwie komisch, ne? Da muss doch irgendwie auch noch was anderes passieren. So, und da greift, glaube ich, diese Theoriefigur der Proharesis. Weil sie nämlich tatsächlich auch nur um einen Unterschied, also qualitativen Unterschied in das Denken über eine Person reinbringt. Und ich habe auch schon von anderen so gehört, das ist jetzt echt nicht wirklich der easy Begriff. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich habe auch lange, lange damit gerungen, auch gerade als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich so überlegt, Mensch, wie fasse ich das am besten? Will auch nicht behaupten, dass mir das jetzt 100% gelungen ist, aber ich denke, ich habe ein Bild mittlerweile davon. Und was vielleicht mal ganz interessant ist, wenn man erstmal sich fragt, ist dieser Begriff eigentlich von Anfang an in der stoischen Philosophie vorhanden gewesen? Also gab es den schon bei Zenon oder gab es den schon bei Chrysipp oder anderen? Und das ist nicht so. Also der Begriff ist bei Chrysipp noch nicht wirklich belegt und auch nicht bei Zenon. Aber es gab eine dahinterliegende Theoriefigur, die man damit verbinden kann. Es hat nur nicht den Namen bekommen. So, ne? Und der Name der Proharesis, also der Begriff, der stammt eigentlich von Aristoteles. Und Aristoteles hat den aber anders verwendet als die Stoiker. Bei Aristoteles, also man muss vielleicht sagen, Proharesis heißt eigentlich sowas wie Vorwahl oder Auswahl. Und bei ihm ging es darum, dass man im Leben die Dinge auswählt, die wir aus Tugendhaftigkeit tun sollten, aber im Äußeren und die auch durchgesetzt werden können. Also das ist im Prinzip eher eine handlungsorientierte Charakteristik von Menschen, ne? Dass sie in der Lage sind, eine gute Wahl zu treffen im Hinblick auf das, was getan werden sollte. Und dann halt sich damit auseinandersetzen, das im Äußeren zu tun. Und die Stoiker haben das übernommen und nach innen geklappt. Ja, und haben im Prinzip sich darüber Gedanken gemacht, was es denn eigentlich heißt, eine innere Wahl zu treffen und sich mit dieser inneren Wahl auseinanderzusetzen. Und eine innere Wahl kann dann dazu führen, dass ein Impuls entsteht, kann aber auch dazu führen, dass kein innerer Impuls entsteht. Also dieses Horme, also dieser Handlungsimpuls. Und die Vorstellung dahinter ist vielleicht sogar am klarsten, und das fand ich ganz faszinierend, bei einem modernen Philosophen. Nämlich es gibt einen Philosophen, der ist Harry Frankfurt, ein Amerikaner. Und der hat interessanterweise Anfang der 70er Jahre einen Artikel geschrieben über das Konzept einer Person. Der hat sich darüber Gedanken gemacht, wann ist eine Person eigentlich eine Person? Was ist sozusagen der Unique Point der Konzeption einer menschlichen Person? Und er kam dahin, dass er gesagt hat, na ja, also wir sind erstens in der Lage, sowas wie ein Willen, einen Wunsch zu generieren, wie zum Beispiel, da ist ein Glas Rotwein, das hätte ich jetzt gerne. Und ich bin aber auch in der Lage, einen Wunsch darüber zu generieren, ob ich das wünschen möchte, dass ich diesen Glas Rotwein haben will. Ja, das ist jetzt vielleicht unter normalen Bedingungen kein Thema. Wenn du Alkoholiker bist, ist das ein großes Thema. Ob du dir wünschen kannst, dass du dir das wünschst, dieses Glas Rotwein zu trinken. Und er hat das so.
Oder weißt, dass du am nächsten Tag einen Podcast aufnehmen musst.
Oder dass du einen Podcast
möchtest.
Oder dass du dir zum Beispiel sagst, also sich viermal wünschen, das Glas Rotwein zu trinken, ist eine Sache, aber beim fünften Mal sich das immer noch zu wünschen. Ist dann vielleicht so, dass irgendwo eine Instanz entstehen sollte, dass es keine gute Idee, sich das wieder zu wünschen.
Dann auch die Frage ist, wo der freie Wille dann noch ist oder wie viel freier Wille. Ja. Aber gut, anderes Thema.
Der ist beim dritten Glas dann verloren gegangen. Ja, aber der Kernpunkt war, dass er sagte, es gibt sowas wie Wünsche zweiter Ordnung. Mhm. Also, das heißt, die sich darauf beziehen, was überhaupt wünschenswert ist, dass wir zustimmen oder nicht zustimmen.
Der Metawunsch.
Der Metawunsch. Und das ist, glaube ich, exakt das, was die Stoiker mit dem Begriff der Proheresis eigentlich zum Ausdruck bringen wollen. Dass wir die Fähigkeit haben, darüber zu entscheiden, ob wir die Zustimmung zu Dingen erteilen wollen oder nicht. Und also es gibt ja noch einen zweiten Begriff, Synkatathesis. Das ist der Begriff der Zustimmung. Also wenn jetzt eine Vorstellung in unserer Psyche tritt, dann steckt da drin ja eine Proposition, ne? So nach dem Motto, da ist etwas, was interessant ist oder was ich begehrenswert ist. Und dann kann ich dieser Zustimmung zustimmen, dieser Vorstellung zustimmen. Wenn ich das tue, dann entsteht daraus mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Handlungsimpuls, dann auch das Glas Rotwein zu nehmen. Oder eben meine Proheresis greift und sagt, es ist nicht wünschenswert, diesem Wunsch zuzustimmen. Und deswegen lasse ich das dann. Ne? Dann wird dieser Impuls nicht generiert. Das heißt also, die Proheresis ist meine Fähigkeit, mit meinen Vorstellungen und die Zustimmung zu diesen Vorstellungen umzugehen. Und das, was Epiktet, der in der stoischen Philosophie derjenige ist, der diesen Begriff am stärksten geprägt hat, nachher gesagt hat, ist, dass diese Fähigkeit, über unsere Zustimmung oder Ablehnung zu entscheiden, dass das unser moralischer Charakter ist. Und das kommt an mehreren Stellen auch, dass er sagt, dass es identisch ist mit unserem Selbst. Und ich habe dann in meinem Buch zum Beispiel auch getrennt zwischen dem Ich. Das Ich ist das, was die Synkatathesis macht, also die Zustimmung. Und das Selbst entscheidet darüber, ob diese Zustimmung getroffen werden soll oder nicht.
Also wie würdest du Proheresis dann genau übersetzen für dich?
Also ich würde es am besten finde ich es eigentlich noch als Selbst.
Mhm.
Und als Selbst aber identisch setzen mit dem moralischen Charakter auch. Weil die Art und Weise, wie ich über meine Zustimmung entscheide, entscheidet ja auch, wie ich im Leben auch dastehe. Und der Gedanke der Tugendhaftigkeit ist ja, wenn ich in der Lage bin, die Dinge zu wählen oder nicht zu wählen, die naturgemäß jetzt in der Situation gewählt werden sollten. Ja, und dann habe ich ja praktisch den tugendhaften und damit auch moralischen Charakter aus stoischer Sicht.
Also es ist so eine Instanz, ne?
Es ist eine innere Instanz.
Ja.
Also in letzter Konsequenz eben wirklich eine Instanz, die eigentlich nichts anderes tut, als die Psyche, wenn sie einer Vorstellung zustimmt oder nicht. Nur entscheidet sie nicht über die Vorstellung, sondern sie entscheidet darüber, ob die Zustimmung zu dieser Vorstellung gegeben werden soll oder nicht.
Mhm. Ich habe es früher immer als freier Wille so
Da liegt ja der
übersetzt.
freie Wille drin, weil
Genau,
das.
was ja auch nicht falsch ist, aber da fehlt ja so ein bisschen der freie Wille, klingt ein bisschen wie so ein herumjagendes
Ja,
Ding,
genau.
mein freier Wille,
Ja.
aber nicht wie eine Instanz, nicht wie ein sozusagen mich von mir selber verantwortlich haltendes Konzept. Das ist ein bisschen was
Genau.
anderes, nur in Anführungszeichen des freien Willens zu nennen.
Ja. Und also die Übersetzung ist wirklich nicht so einfach. Also ich habe hier so einen Artikel von Maximilian Forschner nochmal gefunden. Und der hat zum Beispiel am Anfang mal drüber geschrieben, wie wurde das übersetzt, Poheresis? Und da sagt er solche Sachen wie im Englischen ist es der Moral Purpose, Will, Mind, Integrity, Character, Moral Character, Volition und im Französischen Choix, la Faculté de choisir, la Capacité de choix, im Deutschen Haltung, freier Wille, Naturanlage, sittliche Grundsätze, sittliche moralische Entscheidung, moralischer Wille, moralischer Vorsatz. Also man merkt so, es ist auf der einen Seite ganz schön viele Begriffe und auf der anderen Seite so das semantische Feld, wie man so schön sagt, konkretisiert sich sehr stark im Hinblick darauf, dass es geht um Verantwortung irgendwie, ne? Verantwortung für etwas, was ich tue und auch das Ausüben dieser Verantwortung. Und da steckt natürlich der moralische Charakter drin. Und die Tugendhaftigkeit ist ja die Fähigkeit, die Dinge richtig auszuwählen, also die richtigen Impulse zu setzen. So. Und von daher finde ich, für mich ist es, deswegen steht es auch in der Titelfolge ja auch drin, der moralische Charakter und damit das Selbst. Und das ist eine wichtige Konkretisierung in der Theorie der Eukeiosis, also der personalen Entwicklung. Ohne diese Fähigkeit, wenn du das nicht kultivierst innerlich, dann nützt es dir auch nichts, wenn du weißt, dass die Welt komplex ist und dass es Rollen gibt und dass es dies gibt und dass es irgendwo andere Menschen gibt, die für dich verantwortlich bin, weil du ja dann immer noch die falschen Entscheidungen im Umgang mit ihnen treffen würdest. So, und ja, und natürlich ist dieser Gedanke auch, dass sich diese Fähigkeit der Poheresis am besten etabliert, wenn innere Weisheit entsteht. Und so spielen diese Dinge dann ineinander. Und die innere Weisheit ist wieder das Wissen von den menschlichen und von den kosmischen Dingen. Und Wissen heißt eben, ne, nicht nur meinen, sondern eben tatsächlich auch stabiles Wissen zu haben und so. Und ich glaube, da kann man sehen, wie diese ganzen Konzepte der Stoa an dieser Stelle dann auch zusammenkommen. Und ich hatte auch mal geguckt, ob es diesen Begriff Poheresis in irgendeiner standardisierten lateinischen Übersetzung gibt, weil ne, Cicero und Seneca vorher, wie sind die dir eigentlich damit umgegangen?
Wollte ich gerade nachfragen, wie ist denn der lateinische Ausdruck?
Und das, was da steht bei Cicero, ist Selectio, also die Auswahl, und Voluntas, also eher
Wollen.
So der Wille,
ja.
das Wollen.
Mhm.
Und bei Seneca ist der Schwerpunkt eben tatsächlich auf Voluntas.
Mhm.
So, und bei Seneca gibt es auch in dem Buch über die Wohltaten spricht er auch darüber, das Entscheidende an einer Wohltat ist nicht der Gegenstand der Wohltat, sondern das Wollen dahinter. Und das zeigt wieder, ne, dass diese innere Entscheidung, dass das jetzt das Angemessene ist zu tun, dieses Wollen, das ist der Ausdruck der Poheresis. Und diese Figur gab es auch schon bei Zenon und bei Chrysipp. Dass man sich verantwortlich fühlt für das, was man auswählt innerlich. So, sie haben es nur nicht Poheresis genannt. Und ich denke, also der Epiktet hat dann einfach einen Begriff eingeführt, um das nochmal zu konkretisieren. Also ne, die Unterscheidung, man hätte auch sagen können, Synkatathesis reicht doch. Ne? Und dann ist es eben meine Entscheidung. So, aber er hat halt mit Poheresis noch einen Begriff eingeführt, das heißt ja eigentlich wie eine Vorwahl. Also das heißt, der moralische Charakter setzt im Prinzip eigentlich schon so die Bühne, auf der dann ausgewählt wird. Und damit ist klar, dass manches gar nicht in Frage kommt. Dann, ne?
Nun stellt sich ja bei dem Ganzen ein relativ großes Problem. Und das hängt damit zusammen, dass die Stoiker ja Deterministen grundsätzlich waren. Also davon ausgingen, dass alles mit Ursache und Wirkung zusammenhängt in unserem Universum, materiell und im Endeffekt schon vorbestimmt ist.
Aber sie hatten ja auch eine sehr differenzierte Vorstellung von Kausalität. Ne? Da gibt es sowas wie vorlaufende Ursache, die aber nicht zum Beispiel die totale Ursache sein muss. Und jetzt mal vereinfacht gesagt, würden Sie halt sagen, ein Anschluss, der von außen kommt, ist ein Anschluss, aber was daraus wird, entscheidet die Psyche, die in sich wiederum eben frei ist. Ne? Das ist jetzt natürlich wieder die Frage, wie kann einer determinierten Welt so etwas wie ein freier Wille entstehen?
Ja, und auch in, also wenn man es jetzt mit aus heutiger Sicht sieht, ne, wo wir ja wissen, dass viele Dinge tatsächlich durch unsere Biologie, unsere Neurobiologie und so weiter tatsächlich vorbestimmt, also da gibt es ja viele Theorien, dass wir eben genau das machen müssen, weil wir eben Ergebnisse sind von unserer Biologie und unseren Erfahrungen und so weiter, wie halt da überhaupt noch freie Willensäußerung überhaupt stattfinden kann oder freie Auswahl.
Also Chris Hipp hat ja dieses Beispiel von dem Zylinder, dass er halt gesagt hat, ja, also wenn man eine Säule nimmt, die rund ist und ihr an einem Abhang einen Schubs gibt, dann rollt die halt bis unten durch. Wenn du einen Zylinder hast, der eckig ist, dann kannst du es anschubsen, aber es kann sein, dass der nach 3 Metern liegen bleibt, weil durch dieses Gerumpel er halt nicht so sauber runterläuft und dann eben nicht den Abgrund ganz runtergeht. Und die Form des Zylinders ist bei Chris Hipp eine Metapher für unseren Charakter gewesen. Also, dass er gesagt hat, unser Charakter, moralischer Charakter, unsere Poheresis entscheidet darüber, ob wir den ganzen Abgrund runtergehen oder ob wir vorher noch stoppen können. Dann kommt natürlich die nächste Frage, wie kommt unser Charakter zustande? Wird er jetzt nur von außen geformt? Und wenn man das so sehen würde, dann würde sich das Ganze natürlich irgendwann, ne, in den Schwanz beißen, weil dann hättest du halt einen zufällig geformten Charakter, den du gar nicht jetzt bestimmen konntest. Aber die Grundannahme bei den Stoikern ist es ja, dass es eine Form der Einflussnahme aus dir selber heraus gibt, die nicht in erster Linie durch äußere Einflüsse bedingt ist. Also innere Freiheitsgrade. Und diese inneren Freiheitsgrade erzeugen eine Situation, in der du jetzt offensichtlich, das ist die Vorstellung der Stoiker, mit einer inneren Instanz eine Wahl treffen kannst, die einen Einfluss auf deinen Charakter hat, der wiederum später einen Einfluss darauf hat, dass du als Mensch X anders auf einen äußeren Einfluss reagierst als Mensch Y, weil dein Charakter ein anderer ist. So, wie das aber jetzt philosophisch genau zu begründen ist, welche innere Instanz ist es da, die bei den inneren Freiheitsräumen uns genau diese Fähigkeit liefert? Das ist eine ongoing debate in der Philosophie. Da kenne ich auch bisher keine überzeugende Antwort drauf. Ne? Also bei Kant war das auch schon die Frage und Kant hat dann auf Gott rekurriert, hat jetzt gesagt, die freie Wille wird uns von Gott gegeben. Wenn du den aber mal rausnimmst, dann bleibt eben die Frage, wie kann der freie Wille in einem ansonsten kausal determinierten Universum bleiben? Und wie kann man über innere Freiheit gerade sich vorstellen, dass sowas dann passieren kann?
Ja, und wie kann man, also muss man sozusagen diese Grundannahme, dass es das gibt, einfach schlucken sozusagen? Oder kann man die noch irgendwie begründen dann?
Also for the time being würde ich sagen, als Arbeitshypothese. Und ich meine, zumindest stimmt es ja phänomenologisch. Also wenn du mal so drauf guckst, so erleben wir uns ja, dass wir selber unsere eigenen Entscheidungen beeinträchtigen können. Und dass wir dadurch, dass wir unsere Entscheidung verändern, auch unseren Charakter dahingehend verändern, dass andere auch wahrnehmen, dass wir anders in Situationen reagieren. Dass dir irgendwann jemand sagt, du bist ruhiger geworden. Du regst dich gar nicht mehr so auf. Und solche Sachen. Das ist ja offensichtlich dann doch auch ein Prozess, der mit dieser inneren Reflexion und der Arbeit an der eigenen Proheresis offensichtlich damit auch einhergeht. Und ja, also ich finde das nach wie vor zumindest eine sehr hilfreiche Vorstellung und ich finde auch diese Differenzierung sehr wichtig. Weil also es gibt ja auch in der modernen Psychologie Entwicklungsmodelle. Das nennt sich das Stichwort vertikale Entwicklung. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, wo im Prinzip von Ich-Entwicklung gesprochen wird. Aber diese Ich-Entwicklung hat keinen moralischen Beiklang. Und da gibt's auch Leute, die, also der Martin Permantier, der auch schon mal im Podcast war, der sagt dann immer so an einer Stelle, naja, es gibt dann halt Leute, die in einer hohen Entwicklungsstufe ihres Ichs sind, aber trotzdem Arschlöcher sind. So, ja, also die in dem Sinne moralisch gesehen keinen festen Anker haben. Und das Interessante ist ja auch, dass es dann wiederum in der Moraltheorie von Kohlberg eine Entwicklung der moralischen Stufen gibt. Und da kann man sich fragen, was entwickelt sich denn da? Ist das das Ich oder ist das das Selbst? Und ich habe in meinem Buch ja die Hypothese aufgestellt, dass die moralische Entwicklung die Selbstentwicklung ist. Und die Ich-Entwicklung ist einfach die Breite der Perspektive, mit der ich mit mir selber und mit Welt umgehe. Aber das heißt noch nicht, dass ich tatsächlich die angemessene, also ich sehe viel mehr, ich kann komplexere Entscheidungen treffen, aber das heißt noch nicht, dass das dann die angemessenen moralischen Entscheidungen sind. Das kommt woanders her. Das kommt aus dem Selbst. Und deswegen habe ich die Stoa, und das schließt dann vielleicht unsere Serie gedanklich auch ab, als Selbstentwicklungsprogramm gesehen. Also dass die ganzen Übungen wie die Disziplin des Begehrens, die Disziplin der Entscheidung und sowas, dass das alles Dinge sind, die wir in unserem Selbst kultivieren. Und damit durch die Arbeit am Selbst auch dann nachher sicherstellen, dass das Ich, was eben in jedem Moment Entscheidungen trifft, diese Entscheidung in einer Form trifft, wie sie dann auch mit unserer Poharesis übereinstimmen können.
Und wir mit uns und unserer Umwelt dann im Einklang sind.
Exakt, genau. Weil die innere Weisheit, die sich da dann in uns zum Ausdruck bringt, zur Homologia dann führt. Und was du zum Beispiel dann auch brauchst, und deswegen finde ich es auch schön, dieser integrierende Gedanke dabei, ist diese Prosoke. Mhm. Weil nur wenn selbst und ich die ganze Zeit eng beieinander sind, ja, kann das Selbst auch im Ich da Einfluss nehmen.
Also Prosoké nochmal, das ist eben so dieses stoische Konzept von Wachsamkeit oder einer Aufmerksamkeit, dass wir eben mit sozusagen offenen Augen dass wir sehr achtsam mit unseren Gefühlen und dazu verbindenden Gedanken umgehen und durch die Welt gehen und nicht im Blindflug sozusagen. Ja. Im Auto auf automatisch gestellt durch unser Leben rasen, sondern immer uns eben auch fragen, warum ist jetzt gerade das hier passiert, was empfinde ich hier gerade und weswegen, was für Urteile treffe ich jetzt gerade, komme ich zu vorschnellen Annahmen und so weiter.
Und wenn die Achtsamkeit sehr hoch ist, bin ich sehr nah dran an dem, was gerade in mir passiert. Wenn die Achtsamkeit eher so ein bisschen schläfrig ist, dann passiert halt das, was passiert. Ja, und das beschreibt auch Epiktet im 4. Buch in seinen Gesprächen sehr schön. Er dann sagt, ne, so diese Frage stellt, ja, aber man muss sich doch immer ausruhen und so weiter. Er sagt, ja, mach das, ne, dann passiert halt das, was passiert. So, ne, das ist dieser harsche Epiktet wieder. Aber er hat natürlich konzeptionell recht. Wo ich jetzt das Ich frei laufen lasse, kann ich halt nicht entscheiden, was wird sich denn jetzt gerade durchsetzen. Und vielleicht setzen sich dann doch die Antriebe durch. Und eben nicht das soziale Verantwortungsgefühl und sowas, ne? Da kann ich dann nur sicher gehen, wenn ich eben wieder drauf schaue. Und dann kann das, selbst wenn es lange Zeit nicht hingeguckt hat, jetzt bildlich gesprochen, nachher halt den Scherbenhaufen aufwischen und halt sagen, ja, Leute, ich hab's euch doch gesagt. Ihr könnt das so machen, aber dann wird's halt,
So wie Epiktet, als ihm sein Herr sein Bein gebrochen hat, sagt ja. Er doch hinterher nur, ich hab dir doch gesagt, das wird gebrochen sein, wenn du damit weitermachst.
Genau. Schon badass.
Ja, also das war wirklich ein knallharter Hund, der Epiktet.
Ja, ja. Aber auch so ein bisschen No-Nonsense dann. Ja, aber von daher, also ich glaube, wenn man sich die ganze Theorie der Eukeosis und der vier Personen und all dieser Dinge anschaut, dann ist das schon, finde ich, erstmal ein sehr tolles, auch wirklich elaboriertes Bild menschlicher Entwicklung, aber es braucht halt auch noch diese Fokussierung auf die Entscheidungsüberwachung in der Poharesis, damit es tatsächlich dann auch vollständig wird.
Mhm.
Und Maximilian Forschner hat das ja dann auch in dieses schöne Bild gebracht, dass er sagt, in der Eukeosis gibt es zum einen diese Verengung in der individuellen Eukeosis, nämlich auf die Poharesis, dass ich verstehe, dass der entscheidende Punkt meine Poharesis ist und nichts anderes in Anführungsstrichen. Und der zweite Punkt ist die Bewegung der Weitung, dass ich mich mit immer mehr Dingen in der Welt verbinde und vertraut mache. Also dieses Eukeosis, sich anvertrauen und halt auch als relevant für mich anzusehen und die Selbstliebe auf die Welt zu übertragen. So. Und wenn man das mal zusammennimmt, dann kommt eben auch dieser soziale Charakter der Stoa in dieser zweidimensionalen Entwicklung, finde ich, extrem gut zum Ausdruck.
Ja.
Ja. Ja, und deswegen fand ich das noch sehr lohnend, da vielleicht dieses Konzept ans Ende zu setzen. Das Interessante ist, dass Harry Frankfurt, an die Stelle, wo jetzt bei der Stoa die Tugend steht, hat er den Begriff der Wholeheartedness gesetzt. Also, dass man Dinge, also, dass man sich sozusagen damit identifizieren muss. Also, dass diese Wünsche zweiter Ordnung dann richtig sind, wenn ich sie wholehearted durchführe, wenn ich sage, das bin ich.
Hm.
So, ja. Und aber der ist auch dafür kritisiert worden, dass das sehr schwammig ist und dass irgendwie da auch, ne, entsteht keine Ethik, die jetzt tatsächlich übergreifend gültig wäre. So.
Und ja, sehr schwammig und diese Selbstidentifikation, das ist ja auch im Wandel. Also mal identifiziere ich mich mit dem, mal, also weißt du, was ich meine? Ich,
ja, ja.
Da tue ich mich so ein bisschen schwer. Ich finde eigentlich die Idee von Adam Grant besser, dass wir uns nicht zu sehr immer mit irgendwas identifizieren und uns daran so festhalten, an so einer Schubladenidee, ich bin ein Mensch, der Punkt, 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 ja. Sondern dass wir da offen bleiben und eher sagen, ich gucke, was kommt und gehe mit auch gerade neuem Wissen, in der Stoa ja auch immer ein Punkt, wieder anders um und wachse und bin dann ein ganz anderer Mensch, als ich vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren war. Aber das ist bestimmt nicht, was er gemeint hat mit der Identifikation, aber dann den Begriff finde ich deswegen heute so ein bisschen schwierig.
Ja doch, in die Richtung geht das schon und die Stoa setzt da ja wirklich einen Kontrapunkt, weil sie dann in letzter Konsequenz ja sagt, es kommt darauf an, dass deine Poheresis, also deine innere Vernunft in Übereinstimmung ist mit der kosmischen Vernunft und damit auch die Abläufe im Kosmos, denen in Anführungsstrichen nicht im Weg steht, sondern versucht eben Teil der Umsetzung dieser Prozesse zu sein. Ne? Das klingt natürlich wieder sehr abstrakt und sehr mysteriös.
Ja, so, ja, sei kein aber, Hindernis. Sei
ja,
kein
genau.
Hindernis im Kosmos.
Exakt. Ne? Aber deswegen sagt er ja auch, dass das tugendhafte Leben, das Leben im ungestörten Fluss in dem Sinne dann ist. Ne? Aber ich meine, wir haben ja Anhaltspunkte. Wenn wir uns die Tugenden anschauen, das gibt ja deskriptiv schon ein paar Punkte, woran man das erkennen kann. Und wir haben ja auch hier im Podcast schon einige Dinge auch immer wieder besprochen, woran man im Praktischen dann auch erkennen kann, was denn eine angemessene Handlung jetzt ist, die dann Ausdruck einer möglicherweise sich im Entstehen befindenden inneren Weisheit ist. Aber es bleibt natürlich schon auch eine komplexe Aufgabe. So, und wenn ich jetzt erstmal zwei Kernpunkte mitnehmen würde aus diesen ganzen Serie, die wir gemacht haben, sind es eben diese beiden Punkte, die ich eben gesagt hatte von dem Maximilian Forschner. Ne? Übernimm die Verantwortung für deine eigenen innere Wahl oder Abwahl und verbreitere den Horizont deiner relevanten, verbundenen Wahrnehmung.
Und das ist ja genau, was den Menschen im stoischen Bild ausmacht, die rationale und die soziale Komponente, was du jetzt gerade erklärt hast.
Ja. Die soziale Vernunft sozusagen, ne? Sozial vernünftig sein, so. Und das dann auch noch auszuweiten, nicht nur sozial, sondern eben auch in Richtung ökologisches Verständnis, ne? Dass man, was du ja auch nochmal neulich angesprochen hast, was der Kai Whiting und auch die Brittany Pollard zusammen mit dem Christopher Gill in ihrem Buch Stoic Ethics ja auch angesprochen haben. Ne? Und ich finde, so kann man dann auch durchaus den Stoizismus ins Heute bringen und doch sehr viel da auch rausziehen. So. Ja, also das wäre die Geschichte der Poheresis für heute, oder?
Ja, da können wir jetzt, finde ich, wie sagt man da, den Sack zumachen? Nee,
oder
den Personalentwicklungssack. Und ja, was wollen wir noch besprechen? Haben wir noch weitere, ganz neue, andere Gedanken, die wir hier am Ende noch teilen wollen?
Ja, die Frage wäre, ist dir was begegnet, was dich in irgendeiner Form noch inspiriert hat oder wo du gerne was teilen möchtest?
Ja, mir ist was begegnet, wo ich dann einen Bezug zum Stoizismus hergestellt habe. Und zwar geht es um Wabi Sabi. Hast du davon schon gehört?
Also ich kenne nur Wasabi vom...
Silben ein bisschen umgestellt. Es handelt sich nicht um die grüne Paste, die man zum Sushi dazu braucht und die so schön die Nase frei macht.
Ja.
Sondern Wabi-Sabi ist tatsächlich, das ist so ein eigentlich ästhetisches Konzept aus Japan. Also hat auch mit dem Zen-Buddhismus zu tun. Und es geht um die Schönheit im Imperfekten, kurz zusammengefasst. Also dass gerade Dinge, die nicht mehr oder noch nie in einem ganz perfekten Zustand waren, die Patina haben, die eine Schramme irgendwo dran, dass das deren Schönheit ausmacht und dass man sich daran erfreuen kann. Und das hat mich da habe ich gleich eine Verbindung zum Stoizismus gehabt, in dem Sinne, dass es im Stoizismus ja auch viel darum geht, dass wir durch unsere Herausforderungen und Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, auch geprägt werden und dass alles gut ist, was auch zu dem moralischen Charakter wieder passt und dass Schrammen, die wir mitnehmen, Narben, die entstehen durch unseren Lebensweg, Falten, die durchs Alter kommen, dass die eben nicht nur zu akzeptieren sind, das ist die eine Stufe, sondern dass die auch schön sind, weil es genau so sein soll, weil es nicht anders sein soll. Und dann haben wir gerade im Vorgespräch, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und da hattest du darauf hingewiesen, dass es, ich hatte immer Marc Aurel im Hinterkopf, aber ich habe die Stelle gar nicht gefunden. Und das ist tatsächlich, beschreibt Marc Aurel dieses Konzept wunderschön im dritten Buch in 2, wo er wirklich sagt, wir sollten nicht vergessen, dass auch das Unbeabsichtigte in der Natur seinen eigenen Reiz, seinen eigenen Zauber hat. Die Art, wie die Brotlaibe im Ofen an der Oberfläche einreißen, diese Risse sind zufällige Erscheinungen beim Backen und doch irgendwie schön. Und dann weiter, oder die Art, wie reife Feigen aufplatzen, wie der Löwe die Stirn in Falten legt. Und viele solcher Dinge, wenn du sie für sich genommen betrachtest, sind sie nicht schön und doch bereichern sie die Natur und wir finden sie anziehend.
Ja. Wunderschön, ja. Finde ich total gut und ne, faszinierend. Ne? Völlig unabhängige kulturelle Entwicklungen kommen zu ähnlichen Bildern.
Ja, auf der anderen Seite der Welt.
Ja. Was ja auch wieder ein Hinweis ist, dass es offensichtlich doch sehr nah dran ist an der Grundwahrheit über unser Menschensein, ne?
Ja, nee, total. Die Idee könnte man kommen.
Ja. Ja, mir ist ja noch eingefallen, es gibt ja ein Lied auch noch von Brandy Carlile, kanadische Sängerin. Und das heißt The Story. Und hört es euch mal an, das Lied. Ist wirklich wunderschön. Also Brandy, Brandi und Carlile ist Carlile. Und in dem Lied geht es darum, dass sie unter anderem zum Beispiel davon spricht, dass die Falten in ihrem Gesicht widerspiegeln, wer sie ist und was sie geworden ist in ihrem Leben. Und wenn man diese Falten wegmacht, auch das weg wäre, was sie eben geworden ist. So, und damit auch ihr Leben im Prinzip ausradiert wird. Ja, also sehr schöner Gedanke. Vielleicht packen wir auch mal zu dem, wie heißt es,
dem stoischen, nicht dem buddhistischen Konzept.
Nein, das japanische Konzept, wie heißt es nochmal?
Wabi-sabi. Jetzt bin ich auch schon ganz durch den Wind. Alex, Wabi-sabi.
Wabi-sabi, wollen wir es noch einmal gemeinsam sagen? Wabi-sabi. Gut, also wir werden da auch nochmal einen Link in die Shownotes stellen. Wir machen auch einen Link zu dem Lied und werden auch nochmal die Passage von Marc Aurel damit reingeben. Und vielleicht als kleine Inspiration, wenn man morgens mal in den Spiegel guckt und sich denkt, Menschenskinder, sehe ich wieder müde aus. Was euch anschaut, ist euer Leben. Und das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Ja, gut. Ich hätte auch noch ein kleines Buch, was mir jetzt so über den Weg gelaufen ist. Und tatsächlich ist es mir schon vor ein paar Jahren mal über den Weg gelaufen. Und es lag immer auf meinem Bücherstapel, dass ich es mal gerne lesen wollte und habe dann aber jetzt auch in Vorbereitung für unsere nächsten Folgen, die wir mit Tino zusammen zum Thema Marc Aurelia haben, hatte ich mir dann nochmal so das ein oder andere angeguckt und dann ist es mir wieder in die Hände gefallen und zwar gibt es von Marguerite Yourcenar ein Buch, das heißt Ich zähmte die Wölfin und das ist die fiktive Autobiografie des Kaisers Hadrian. Und Hadrian ist der römische Kaiser gewesen, also einer der 5 Guten. Und derjenige, der Marc Aurel als Kaiser ausersehen hat. Und zwar in der Form, dass er ihn als Marc Aurel, glaube ich, so 18, 16 oder 18 oder sowas war, hat er ihn gesehen, hat gesagt, der Junge, der hat Potenzial. Der soll mal Kaiser werden, aber da es noch zu früh war, hat er dann Antoninus Pius seinen Nachfolger ernannt, aber unter der Bedingung, dass Antoninus Pius, wenn er stirbt, Marc Aurel zum Kaiser machen wird. So, und in diesem Buch sind alle diese Briefe, die er, also die Autobiografie ist in Briefform geschrieben, und diese Briefe sind alle an Marc Aurel adressiert. Und ja, ich habe jetzt so das erste Drittel davon gelesen und muss sagen, es ist auch wunderschön geschrieben. Und es, also wenn man historisch interessiert ist und einfach auch die Psychologie von Hadrian, so wie er da rausgearbeitet wurde, ist es wirklich eine sehr, sehr lohnende Sache. Ich habe es, wie gesagt, auch jetzt noch als Hörbuch und es ist auch sehr, sehr gut gelesen. Es ist extrem eine wirklich tolle Sache, kann ich nur empfehlen.
Hat er tatsächlich das wilde Tier gezähmt oder ist das eine bildhafte Sprache?
Ich glaube, er hat das schon in dem Sinne gezähmt, weil Hadrian im Verhältnis zu seinem Vorgänger Trajan keine Eroberungsfeldzüge mehr geführt hat, um das Reich auszuweiten. Also unter Trajan hat ja die letzte große Gebietserweiterung des Römischen Reiches stattgefunden, ne? Der Kampf gegen die Daker und auch gegen die Parther. Aber er hat damit halt auch die Ressourcen des Römischen Reiches deutlich ausgezehrt. Und Hadrian, es wird auch da drin beschrieben, hat das in einigen dieser Kämpfe war er mit dabei, das auch begleitet, war aber erst auch mal schon mal angewidert von der Brutalität dieser Kämpfe und hat dann irgendwann gesagt, damit muss mal Schluss sein. Und er hat dann eigentlich eher Reichsgrenzsicherung betrieben. Er hat den Limes verstärkt, er hat in Großbritannien zum Beispiel diesen berühmten Hadrian's Wall etabliert. Er hat mit anderen hat er Abkommen geschlossen, damit Frieden herrscht. Er hat zum Beispiel die Gebietsgewinne im Gebiet der Parther wieder aufgegeben, weil er auch gesagt hat, das ist eigentlich gar nicht zu halten im Osten und hat dann sich wieder zurückgezogen. Und ich kann mir vorstellen, das ist so ein bisschen auch diese Zähmung der Wölfin. Raus aus diesem kriegerischen Impuls. Und er gilt auch als jemand, der eher so ein bisschen schöngeistig war, ne? Der durchaus der Liebe sehr zugetan war und den schönen Dingen zugetan. Und vielleicht hat ihn das nachher auch angesprochen, als er Marc Aurel als jungen Mann kennengelernt hat, der ja durchaus eben eine Tiefsinnigkeit auch schon ausgestrahlt hat und offensichtlich auch doch ein bisschen auch so ein Büchernerd war. So beschreibt er das an einer Stelle auch in dem Buch. Aber das hat ja immerhin dann auch dazu geführt, dass er ja dann offensichtlich keine so schlechte Regentschaft gemacht hat. Aber da werden wir ja nochmal genauer drauf eingehen.
Ich wollte gerade sagen, lass dem Tino auch noch was zum Erzählen nächste Woche.
Nein. Das ist nur als kleiner Teaser. Und ja, wir freuen uns jetzt sehr, wenn der Tino da mit seiner Tiefe uns dann auch mehr davon erzählen wird.
Ja.
Ja, gut. So, das waren die beiden Sachen, die wir noch, glaube ich, erzählen wollten, dann sind wir eigentlich soweit am Ende angekommen und denkt immer dran, lasst gerne Kommentare da und wenn es euch gefallen hat, eine positive Bewertung. Das freut uns, das freut den Algorithmus und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche mit euch.
Wenn das Schicksal es zulässt.
Genau. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.